Hier ist der Radio PSR Originalpodcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee Grützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute:
Wenn Kinder die Lust am Haustier verlieren.
Leider großes Thema in meinem Freundeskreis und vielleicht kennen Sie das ja auch. Da wird man lange belagert und dann lässt man sich breitschlagen und kauft für die Kinder einen Hasen. Und weil Kaninchen nicht alleine leben sollen, kauft man noch einen Freund dazu. Die Aufregung ist dann ganz groß zu Hause, weil die neuen Familienmitglieder einziehen und Mama und Papa, die freuen sich über die strahlenden Kinderaugen. Ja, aber nur kurze Zeit später sind Hasi und Co. vergessen und das Tablet mit Zoo-App, das ist viel, viel interessanter. Was, wenn das Kind das Interesse am Haustier verliert? Darüber spreche ich mit Familiencoach Andi Weinert und ich hoffe, er hat Lösungsstrategien. Hallo Andi.
Hallo Henriette.
Also Andi, fangen wir mal von vorne an. Hast du ein Haustier?
Wir haben eine Katze.
Ja, wir auch. Und das ist eigentlich, finde ich, darf die raus?
Die darf auch raus, ja. Also wir haben ja den schönen Umstand, dass wir tatsächlich auch ein Haus mit einem Garten haben. Und da wäre es ja schade, wenn die Katze nicht raus könnte. Oder eigentlich ist es ja ein Kater sogar.
Ja, also unsere dürfen, es sind zwei Mädchen, zwei Schwestern, die dürfen auf dem Balkon. Und eigentlich können wir die Folge jetzt beenden. Bestes Haustier ever, Katzen. Ende der Podcast-Folge. Nee, nochmal ganz ernsthaft. Wir fangen wirklich mal an dem Punkt an. Ab welchem Alter kann man überhaupt darüber sprechen, dass man sagt, wir holen dem Kind ein Haustier?
Also tatsächlich ist es so, dass man aufgrund der allgemeinen Entwicklung, die so ein Kind so durchläuft, sagt, dass ab dem 9. Jahr Kinder selbstständig in der Lage sind, sich um ein Tier zu kümmern. Große Ausnahme sind dabei immer noch die Tierarztbesuche, aber ab dem 9. Jahr kann man so sagen, da funktioniert das. Kinder unter 5, die sind noch sehr, sehr agil, die können manchmal ihre Kraft noch nicht so richtig einschätzen. Da ist auch noch nicht so ein richtiges Gefühl für den Umgang mit einem Tier. Deswegen ist es da eben so, dass gesagt wird, okay, ab 5 kann man darüber nachdenken, da sollte aber noch bei allen Aktivitäten unterstützt werden. Und dann staffelt sich das so ein bisschen hoch, ne, mit den einzelnen Altersjahren, die das Kind dann alt ist. Und natürlich spielt es natürlich auch eine Rolle, was für ein Tier das dann ist. Und manchmal gibt es ja auch die Situation, dass ein Tier schon von Geburt an auch da ist. Klar, da ist es nochmal ein bisschen eine andere Situation, weil das Tier da ja auch mit dem Kind quasi groß wird, älter wird. Und das Thema, wann kümmert sich wer um das Tier, da auch etwas anders besetzt ist, als wenn man jetzt wirklich mit dem Kind aktiv die Erstanschaffung eines Haustiers auch überlegt.
Und jetzt können wir nochmal wirklich in die verschiedenen Tierarten reinspringen. Also wie gesagt, ich empfehle Katze und wer kein Überraschungspaket mag, also Hauskatze ist ja ein Überraschungspaket, verschmust oder eher zickig oder so oder so. Wir haben eine norwegische Waldkatze, beziehungsweise zwei, wie gesagt, zwei Schwestern. Die sind, finde ich glaube, du hast auch eine norwegische Waldkatze, ne?
Genau, ich habe auch einen norwegischen Waldkater.
Ja, genau, du hast den Kater, wie die Mädels. Das Schöne, finde ich, bei denen ist, die haben eine wahnsinnig hohe Toleranzschwelle. Also wenn man die auch mal, die kann man hochnehmen und knuddeln. Also meine haben noch nie gekratzt oder gebissen. Die sind vom Charakter eigentlich eher wie Hunde.
Genau, ne, also das ist ja auch immer so das Argument für diese Rasse, dass so gesagt wird, die sind unglaublich zutraulich, die sind unglaublich geduldig. Aber nun kann ja nicht jeder norwegischen Waldkater haben. Deswegen ist ja auch die Frage, was gibt es denn so für Alternativen, oder?
Genau, und da können wir mal drüber reden. Also Alternativen, ich hatte als Kind Meerschweinchen. Ich fand das toll, weil man die natürlich rausnehmen konnte. Die kann man auch richtig zahm kriegen. Und mir hat es auch Spaß gemacht, die Verantwortung zu übernehmen, dann auch den Käfig sauber zu halten. Also sich wirklich komplett drum zu kümmern. Und also mit denen kann man wirklich, wenn man, und das ist genau der Punkt, sich Zeit nimmt, kann man die auch super dressieren. Also die haben dann so ein Labyrinth von mir bekommen, wo die durchgelaufen sind und mit Zeit messen, ne, wer schneller war. Ich hatte zwei und mit denen konnte man super viel machen. Aber ich kenne eben auch viele, die holen sich Meerschweinchen und dann sitzen die für immer alleine in ihrem Käfig. Das ist natürlich irgendwie nicht Sinn der Sache. Aber was würdest du denn sagen? Was sind auch schöne Haustiere?
Schon so klassisch so bei den Nagern, ne? Also das, was auch oft empfohlen wird, dass man sagt, so Mäuse, vielleicht auch Ratten, ne? Hamster ist immer so ein bisschen, da sagen auch Tierexperten oft, das ist so ein bisschen ungünstig, weil das eigentlich nachtaktive Tiere sind, nehmen aber auch viele. Der Vorteil, den diese drei Tierarten haben, ist, und ich meine das jetzt gar nicht makaber, die werden nicht so alt, ne? Also das ist tatsächlich eine Entscheidung, die trifft man da irgendwie so zwischen 2 bis 5 Jahre, sodass, weil wir heute auch so ein bisschen bisschen das Thema haben, was mache ich denn, wenn mein Kind so die Lust am Haustier verliert?
Ja.
Das oft auch so ist, dass man jetzt nicht wie bei einer Katze, die man vielleicht 15 Jahre hat oder bei einer Schildkröte vielleicht sogar auch über Jahrzehnte ja auch hat, man sagen muss, hoppla, hier kriegen wir jetzt auf einmal, weil wir ein Tier haben, das sehr, sehr alt wird, eigentlich ein Problem über viele Jahre hinweg. Ne?
Und was ich auch finde, Andi, man kann auch Meerschweinchen und Hamster, gibt es auch unglaublich viele im Tierheim und die haben ja dann möglicherweise auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, den kann man auch, und das kann auch schön sein, nochmal einen schönen Lebensabend machen und dann sind die auch sehr dankbar und möglicherweise sogar noch viel zutraulicher.
Genau, ne? Und das, was sozusagen grundsätzlich, wenn man so ein Stück weit auch abrät, ist, also Vögel sind eher für Kinder nicht so gut geeignet, obwohl die eben auch in den Zoohandlungen immer zu treffen sind. Ganz einfach, weil das klassisch nicht so Tiere sind, mit denen man so schmusen kann und die man mal so drücken kann. Und natürlich auch Amphibien, ne? Also so faszinierend wie das ist, dass man Frösche und Lurche und Echsen und auch Schlangen und Spinnen irgendwie interessant findet, ist es natürlich so, dass davon eher abgeraten wird, weil das klassisch eben nicht Haustiere sind, die jetzt irgendwie dazu einladen, dass man sagt, die kann man mal rausnehmen und mit denen kann man mal irgendwie ein Stück weit mit Streicheln ein bisschen Zärtlichkeiten austauschen.
Es sei denn, und das muss man ganz klar sagen, man hat ein Kind, was wahnsinnig Dinosaurier fasziniert ist und wirklich beobachten möchte. Auch das gibt es ja, Kinder, die wirklich sich im Klaren sind, dass sie zuschauen und die jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit hin und her tragen können. Deswegen finde ich auch immer das Gespräch wichtig mit dem Kind. Willst du jetzt ein Meerschwein, weil deine Nachbarin Lisa, die so alt ist wie du, auch eins hat? Oder worum geht's eigentlich? Also was passt auch zu dem Tier? Entschuldigung, was passt zu dem Kind? Was passt auch? Aber auch, was passt natürlich auch zu dem Tier? Denn meine Tochter, die Annabelle, wollte mal ein, wie heißen die, so ein Chihuahua haben. Und Annabelle ist einfach wahnsinnig lebendig. Und ich habe gesagt, keine 3 Tage wird der ohne gebrochene Beine sein. Also das weil die haben einfach ganz dünne Beinchen und die brechen total schnell. Und auch wir waren noch mal im Tierheim und da hatten sie so Babykatzen, aber eben nicht Norweger. Norweger sind ja riesengroße Katzen, sondern so ganz kleine, wo ich gesagt habe, oh Gott, die wird sich raufsetzen. Wir können die nicht nehmen. Die sind zu klein. Ne? Also wo man auch guckt, ne, was ist gut fürs Tier, was ist gut fürs Kind. Also was habe ich auch für ein Kind, für einen Charakter, für ein Temperament, was passt da auch für dich zu.
Genau.
Und damit die nächste Frage ist ja wirklich auch nochmal, ach so, warte mal, und was sagst du zum Hund? Was sagst du zu dem Tier?
Also auch ein Hund ist natürlich eine gute Möglichkeit. Ne? Auch die sind ja sehr treu, auch die sind sehr geduldig. Die große Herausforderung oder der große Umstand, den ich tatsächlich einfach da bei der Anschaffung nochmal mit berücksichtigen muss, ist, dass ich mit dem Hund regelmäßig rausgehen muss. Ne? Und das ist nochmal ein besonderer Umstand. Und ich muss natürlich auch nochmal ein Stück weit berücksichtigen, wenn die Welpen sind, dann sind die alle süß und klein. Es gibt aber auch viele Hunderassen, die werden dann sehr, sehr, sehr viel größer und die sind dann auch nicht mehr unbedingt nur dafür geeignet, dass sie als Wohnungshunde 2x am Tag rausgehen. Heißt also, ich sollte mich also auch vorher gut darüber informieren, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Hund haben, welche Hunderassen sind tatsächlich auch geeignet. Auch mir Gedanken darüber machen, wie alt wird denn tatsächlich auch ein Hund dieser Rasse und bin ich bereit, im Zweifelsfall als Elternteil, wenn mein Kind irgendwann in 10 Jahren sagt, als Teenager, ich möchte jetzt in eine andere Stadt wechseln, ich ziehe in die WG, da darf ich den Hund nicht mitnehmen, zu sagen, okay, dann bleibt der Hund tatsächlich auch bei mir.
Ich finde generell, dass man sich als Familie sagen sollte, es kommt ein neues Familienmitglied und da hängen eigentlich alle mit drin. Also ich glaube, zu sagen, hier ist der Hamster und nun sieh mal zu, das könnte echt böse ausgehen, also für den Hamster. Deswegen, das finde ich immer, da frage ich mich, hast du auch so einen Tipp für uns, sowas wie eine Haustierkonferenz? Es gibt ja die es gibt ja die Familienkonferenz, die du immer machst, wo man eben Familienthemen bespricht. Und weil ich stelle mir das ganz toll vor, weil ich schilder mal das nächste Problem. Nehmen wir mal an, das Kind ist 7. Man entscheidet sich, sagen wir mal, für 2 Kaninchen. Es ist 7 und irgendwann ist das Kind ja mal 10 und die Hasen sind 3 oder 4 Jahre alt. Die Aufgaben ändern sich ja. Also wir sind dann vielleicht nicht mehr beim, du bürstest die einmal die Woche und nimmst sie natürlich täglich raus, sondern wir sind dann auch mal bei der Frage, Käfig sauber machen, Nägel schneiden und wie kann ich denn, und ich finde diesen Punkt verpassen wir, also wir haben den total verpasst, dass man sagen kann, was sind denn die neuen Aufgaben entsprechend deines Alters und dafür braucht es doch eine Haustierkonferenz, oder?
Ich finde die Idee ganz toll, eine Haustierkonferenz. Können wir gerne so ins Leben rufen, ne?
Ja.
Ich fange jetzt tatsächlich mal bei der Haustierkonferenz, ich übernehme das jetzt einfach mal von dir, so an, dass ich sage, also ist wichtig natürlich, dass man sich im Familienrat erstmal davor zusammensetzt und über ein paar Sachen spricht, bevor man das Tier anschafft.
Ja.
Ist, glaube ich, auch das genauso, mindestens genauso wichtig wie das, wenn man das Tier dann angeschafft hat, dass man bestimmte Dinge miteinander bespricht. Einfach mal so, dass du mal so ein paar vielleicht Ideen, so Marker hast, ne? Also so ab dem 5. Lebensjahr, hatte ich ja gesagt, ne, kann man ein Tier anschaffen, aber da ist es eben so, dass wirklich auch gesagt wird, da ist es tatsächlich notwendig, das Kind bei allen Aktivitäten auch zu unterstützen. Ja, also mit 5 zu erwarten, dass das Kind irgendwas selbstständig kann, das kann im Glücksfall mal so sein, aber ich kann es eben von dem Kind nicht erwarten, muss im Zweifelsfall also auch die Bereitschaft zu sitzen, okay, ich muss das attestieren. Ab dem 6. Lebensjahr ist es so, dass das Kind selbstständig den Haustieren Essen geben kann, dass es auch unbeaufsichtigt mal streicheln oder spielen, bürsten kann, das, was du schon gesagt hast. Ab dem 7. Lebensjahr wird dann gesagt, okay, hier kann ich jetzt sozusagen auch eine Säuberung mit Assistenz langsam auch einfordern. Ich erinnere auch daran, dass ein Käfig mal sauber gemacht werden muss.
Säuberung mit Assistenz, herrlich, ich schreibe mit, großartig.
Und ab dem 8. Lebensjahr ist es dann tatsächlich so, da sind ja denn die Kinder auch in der 2. Klasse, da ist dann so ein Rhythmusgefühl irgendwie auch da, dass man sagen kann, wenn man jetzt irgendwie miteinander in einer Haustierkonferenz vereinbart hat, immer Dienstag oder immer Dienstag und Freitag wird das und das gemacht, dass da tatsächlich auch so dieser Anspruch langsam formuliert werden kann, okay, ich erwarte jetzt ein Stück weit, dass das selbstständiger wird, auch der Austausch vom Futter, das Rausgehen vom Hund, was wir schon hatten, ne, dass also da zunehmend die Verantwortung auch auf das Kind übertragen wird. Ab dem 9. Lebensjahr ist es dann so, dass man wirklich sagen kann, hier kann das Kind jetzt auch zunehmend in die alleinige Verantwortung gehen. Das kann bis hin zum Kauf von Futter auch gehen, wobei da immer wichtig ist, dass natürlich das Geld da von den Eltern gestellt werden sollte. Das sollte nicht Teil des Taschengeldes sein. Und wie gesagt, eine Einschränkung habe ich ja vorhin schon gemacht. Tierarztbesuche sollten in jedem Alter, bis das Kind volljährig ist, immer auch in Regie mit den Eltern gemeinsam oder auch durch die Eltern organisiert werden, damit so ein Kind einfach auch bestimmte Termine wie ein Impftermin, da fehlt sehr lange auch der Blick noch irgendwie für. Und auch gerade wenn so ein Tier krank ist, da ist manchmal auch der Teenager verunsichert, weiß nicht, wie er sich jetzt verhalten soll. Und da braucht es eben tatsächlich auch noch die Begleitung durch die Eltern bis mit hin zum Tierarzt.
Jetzt würde ich sagen, 50% der Eltern, die jetzt zuhören, werden sagen, wenn ich das mache und mein 10-jähriges Kind darauf anspreche und sage, ab jetzt fütterst du, dann wird dieses Tier leider sterben. Also die Frage ist, fehlt da das Vertrauen der Eltern zu sagen, ich lasse es mal drauf ankommen und es wird nicht sterben, wenn das Kind es mal einmal vergisst? Also das ist so die Frage, fehlt da das Vertrauen oder ist es eingeschliffen, weil Mama das ja immer gemacht hat, das Tier zu füttern? Was rätst du denn, wenn das schon so eingefahren ist, wenn das Kind 10 ist und eigentlich außer mal ein bisschen drüber streicheln nichts macht?
Also ich glaube, die Antwort hast du gerade schon verdeckt selber auch gegeben, ne? Also wenn so ein Kind die Erfahrung gemacht hat, wenn ich es vergesse, dann macht's Mama, dann ist es natürlich auch so, dass es jetzt erstmal einen Umlernprozess auch braucht. Und dieser Umlernprozess, der passiert halt nicht, indem ich einmal sage, so, das machst jetzt ab morgen du, sondern indem ich eben auch die Bereitschaft besitze, das Kind in diesem Veränderungsprozess zu begleiten. Das heißt, also meine erste Entscheidung kann die sein, dass ich sage, ich tue das Fressen nicht mehr in den Käfig, sondern ich fordere das Kind dazu auf, zu sagen, hey, guck mal, hier ist das, so wird das zubereitet. Ja, und dann bringst du das bitte und gibst das jetzt dem Tier. Ne? Und das muss ich zum Anfang, muss ich das wiederholen. Dann kann ich das Kind irgendwann dazu auffordern, zu sagen, jetzt gehst du selber an den Kühlschrank, holst es raus, gibst es dem Tier. Dann kann ich irgendwann sagen, guck mal, es ist wieder 7 Uhr oder es ist wieder 16 Uhr. Was heißt das denn? Das heißt also, dass ich mich schrittweise auch aus Aufgaben, die ich früher selber übernommen habe, ein Stück weit auch rausziehe. Und genau das braucht es noch. Ne? Also gerade in dem Alter, wenn wir so zwischen 7 bis 10 sind, da kann ich nicht erwarten, dass wenn ich mein Kind jetzt sage, so, das machst ab morgen du und schnippst, dass es dann so ist, sondern ich muss die Bereitschaft besitzen, Schritt für Schritt auch das Kind dabei zu begleiten, zu sagen, das ist jetzt deine Aufgabe. So, und da gibt es sicherlich auch mal sonnige, mal regnerische Tage, das kennen wir von uns selber auch. Ne, und dieses Durchhaltevermögen, diese Verantwortung zu übernehmen, das ist nicht etwas, das mit 10 abgeschlossen ist, sondern das ist eine Aufgabe, die geht weit darüber hinaus, die bleibt bis ins mittlere Erwachsenenalter, 35, 40, bleibt dieses Thema Verantwortungsbereitschaft ausloten, Verantwortung zu übernehmen als wesentliche Entwicklungsaufgabe auch, sodass man also auch sich selber ein Stück weit davon befreien sollte, zu sagen, das Kind muss jetzt sozusagen an dem Haustier bewiesen bekommen, dass es sofort in der Lage ist, alle damit verbundenen Aufgaben immer mit der gleichen Motivation zu übernehmen. Im Gegenteil, das kann sogar eine Chance auch sein, dass man dem Kind damit vermittelt, das ist völlig normal, dass man mal mehr Lust hat, was zu machen und mal wieder ein bisschen weniger. Aber wichtig ist zu lernen, das zu regulieren, dass ich an Tagen, wo ich weniger Lust habe, es trotzdem mache.
Genau.
Weil ich weiß, an Tagen, wo ich es dann wieder genieße, wo ich wieder sage, ich bin froh, dass ich ein Haustier habe, dass das dann wieder das Geschenk ist für die Tage, wo ich ein bisschen mehr reinstecken musste an Energie und vielleicht nicht wollte.
Sag mal, Andi, woher kommt das eigentlich, dass so ein Kind das Interesse verliert? Hat das was zu tun mit der Pubertät, dass andere Dinge wichtiger werden oder was ist da passiert?
Also so wie ich schon gesagt habe, ein Stück weit ist es erstmal auch ein völlig normales Phänomen. Das heißt also, wir wissen in der Psychologie um so etwas wie eine Motivations- oder auch eine Interessenkurve. Ja, das erleben wir auch im Arbeitsplatz. Wir gehen nicht mit dem gleichen Enthusiasmus immer zur Arbeit, wie wir es vielleicht in den ersten 4 oder 5 oder 6 Wochen an einem neuen Arbeitsplatz getan haben. Ne? Mhm. Wir starten irgendwo neu in einem Projekt, wir starten neu in einem Job. Und natürlich sind wir begeistert. Natürlich sagen wir, ja, das macht Spaß. Man lernt neue Leute kennen, man lernt neue Sachverhalte kennen. Und das Ganze flaut dann irgendwann naturgemäß, irgendwann auch ab, um sich dann irgendwann wieder zu stabilisieren. Und wenn man vielleicht mal so einen kleinen Hänger irgendwie auch hatte, dann wieder mit neuer Kraft durchzustarten und zu sagen, so jetzt bin ich wieder mit voller Energie auch dabei. Das heißt also, diese Schwankungen in der Motivation und auch in dem Interessen, die ist völlig normal. Aber wichtig ist, dass wir lernen müssen, genau das als Teil, gerade in Beziehung, und zu meinem Haustier baue ich eine Beziehung auf, gerade wenn es um Beziehung geht, das eben auch als Teil der Beziehung verstehen lernen und zu sagen, das heißt nicht, dass wenn ich merke, dass mein Interesse jetzt gerade runtergeht, dass ich sage, wie bei einem Spielzeug, okay, dann mache ich es in die Ecke und dann kann es irgendwann in den Keller wandern, sondern dass ich sage, nee, ich habe die Verantwortung dafür an irgendeinem Punkt auch übernommen. Und wir haben uns irgendwann mal gemeinsam hingesetzt und haben vorher besprochen, dass genau, wenn sowas passiert, dass ich trotzdem sagen muss, ich behalte die Verantwortungsbereitschaft zu sagen, ich kümmere mich trotzdem weiter um das Tier. Da finde ich sozusagen, da kann man ein Kind auch schrittweise auch immer wieder auch genau an diese Lernaufgabe erinnern und sagen, das ist eben so, wie man manchmal Hausaufgabe in Fächern machen muss, den man nicht besonders mag. Gibt es manchmal auch Tage, da will man eigentlich das Tier auch nicht versorgen, muss es aber trotzdem tun.
Also du würdest sagen, wenn es so ist, dass unser Kind das Tier überhaupt nicht mehr beachtet, dann muss es ein Gespräch geben und man muss sagen, du wolltest das, ne? Jetzt ist es auch an der Zeit, auch wenn du keine Lust hast, es zu füttern und so weiter. Wann ist aber der richtige Zeitpunkt, vielleicht doch zu überlegen, ob dieses Tier ein neues Zuhause braucht, weil sich vielleicht gar nichts bewegt oder das Kind nach Aufforderung 1-2 Mal Futter gibt und das hat sich dann aber erledigt. Dann sitzt es wieder an seinem Handy und dieses Tier, ich meine, sind wir mal ehrlich, nur füttern reicht ja auch nicht. Also die meisten Tiere, die müssen sauber gemacht werden, die müssen beschäftigt werden. Da gehört ja noch viel mehr dazu. Also wann ist der Punkt, wo man merkt, ich habe es jetzt wirklich, also wie viel Zeit sollte man sich geben? Ich habe es jetzt wirklich versucht, es bringt nichts und ich alleine als Mutter oder als Vater kann das nicht stemmen. Wie siehst du das?
Beantworte ich gleich. Ich würde dir gerne noch mal kurz auf diesen Aspekt, wenn es 5 vor 12 ist, mit 2 Punkten noch mal eingehen wollen. Das eine, wenn ich jetzt wirklich merke, hey, das entwickelt sich jetzt wirklich in so eine Richtung von dauerhaftem Desinteresse, ist, glaube ich, noch mal wichtig, dem Kind auch die Konsequenzen für das Tier auch aufzuzeigen.
Ja, okay.
Dass man also wirklich sagt, es ist wichtig, ihm doch klarzumachen, das ist nicht einfach Tierheim und dann brechen wir die Erinnerung ab, sondern das macht was mit dem Tier. Das hat auch nachteilige Konsequenzen, wenn so ein Tier, wenn es das halbe Leben bei einer bestimmten Familie verbracht hat, sich nochmal neu einstellen zu müssen. Also das einfach miteinander auch zu besprechen, was bedeutet denn das für das Tier? Das kann auch nochmal das Verantwortungsvermögen steigern. Und das Zweite, was ich wichtig finde, positive Erinnerungen auch nochmal hochholen. Ne? Vielleicht auch alte Fotos von früher mal hochholen, dass man dann irgendwie ein Stück weit auch über die positiven Erinnerungen nochmal das Signal schafft zu sagen, ja, im Moment ist es vielleicht gerade schwierig, aber es war eben auch nicht immer so. So, jetzt nochmal zu deiner Frage, nämlich dir, was ist denn, wenn ich jetzt wirklich merke, es gibt keine Perspektive? Für mich sind so Punkte, wo ich sagen würde, da macht es wirklich auch Sinn, darüber nachzudenken, wenn eben so, wie du sagst, es zu einer Verwahrlosung des Tieres zunehmend kommt, wenn es keine gute Versorgung des Tieres mehr gibt oder wenn es eben andauernden, eskalierenden Streit auch gibt. Ich finde, als Mittel damit zu drohen, zu sagen, dann kommt es in den Heim, das finde ich nicht den richtigen Weg, weil das ein Stück weit auch die Situation verharmlost. Man sollte tatsächlich eben, wenn man diesen Schritt geht, sollte man auch sagen, dass das ein ganz schwerer Schritt auch ist, dass es einem auch selber damit überhaupt nicht gut geht, dass man diesen Weg jetzt gehen muss, dass er manchmal aber auch notwendig ist. Ne? Also gibt auch immer wieder Situationen, wo dann noch Eltern überfordert sind und sagen, ich kann das wirklich einfach auch nicht mehr. Und dann ist das sicherlich besser, als wenn so ein Tier leidet, dass man sagt, okay, man geht diesen Schritt. Aber man sollte eben vorher vielleicht auch nochmal mit den Familienmitgliedern sprechen, nochmal gucken, vielleicht gibt es irgendjemanden, der andere Möglichkeiten hat, der vielleicht auch einen Garten hat, der vielleicht selber auch sagt, Mensch, ich habe jetzt ein Kind, das ist selber gerade 4, 5, so wie du selber schon gesagt hast, dann übernehmen wir das eben. Oder vielleicht gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man sagt, im erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis gibt es jemanden, der sagt, Mensch, ich würde mich über so ein Meerschweinchen nochmal freuen, über so einen Hasen nochmal freuen, deswegen gibt eben doch zu uns, dass man also auch erstmal die privaten Möglichkeiten nochmal versucht auch auszuloten, damit vielleicht auch die Möglichkeit besteht, dass man nicht komplett den Kontakt zu dem Tier verliert, sondern die Möglichkeit behält, zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht auch nochmal das Tier wieder zu sehen oder ein Stück weit zu wissen, okay, dem Tier geht's gut, ich kann immer mal jemanden fragen, was los ist.
Aber ich finde die Konsequenz, die du gerade angesprochen hast, wenn wir mal weiterdenken fürs Leben, zu sagen, ich habe mich für etwas entschieden, manche Sachen, da trifft man auch eine klare Entscheidung und dann, weil ich keine Lust mehr habe, das ist ja ein Lebewesen, ne? Du hast es so schön gesagt vorhin, das ist eben kein Spielzeug, was man in die Ecke pfeffert, sondern die sind von uns abhängig und sich dann nochmal klar zu machen, welche Botschaft will ich meinem Kind dann auch mitgeben, ne? Weil solche Situationen im übertragenen Sinne gibt's im Leben ja später auch. Und ich finde auch nochmal so als Mama, und Mamas haben ja die Tendenz, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Familie ist, Andi, aber ja, weil es auch schnell geht und weil man eh dabei ist, ne? Zack, zack, Futter, dem, dann wird der Frühstückstisch gedeckt. Also machen auch Väter, bei uns ist es so, dass ich das bin, auch sich wirklich zu bemühen, das abzugeben. Denn was passiert, ist, dass derjenige, der das Futter gibt, ist der Held für die Tiere. Und natürlich verbessert sich das Verhältnis zwischen Kind und Tier auch enorm, wenn das Kind füttert, weil die Tiere dann merken, ey, das ist aber wohl ein netter Mensch. Der gibt das Futter. Deswegen finde ich das nochmal ganz wichtig, auch wenn es vielleicht einen Moment länger dauert, weil man vielleicht erinnern muss, hast du schon gefüttert, fütter bitte noch. Aber diese Aufgabe wirklich abzugeben, altersgerecht natürlich, aber an das Kind, das macht einen Unterschied.
Ganz genau.
Ach, Andi, aber wir sind glücklich mit unseren Katzen.
Auf jeden Fall.
Ja, und wir können es nur wieder empfehlen, Werbung, Werbung für Katzen. Nee, aber wirklich tolles Haustier und ich kann mir ein Leben ohne Haustiere gar nicht vorstellen.
Ich auch nicht.
Also, alles Gute mit Ihrem Haustier und natürlich auch mit dem Kind.
Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Mehr PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio PSR Original Podcast. Moderation Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.